Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimkind. Bettina, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
Erzähl.
Die schlechte zuerst.
Ja.
Das hier ist die vorerst letzte Folge von unserem Podcast und deinem Lieblingspodcast da draußen, na klar. Aber die gute Nachricht, wir haben uns ein richtiges Highlight für die letzte Folge aufbewahrt. Wir starten heute mit einer Reise in das Jahr 1976. Gerd und Marianne Backhaus, die heute unsere Gäste sind, treffen damals eine Entscheidung. Sie wollen eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung auf die Beine stellen, die entgegen der damals vorherrschenden Pädagogik in Großheim auf das Bindungskonzept setzt und die jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Gerd und Marianne Backhaus, wie schön, dass Sie heute hier sind und aus erster Hand von den Anfängen in unserer Einrichtung berichten. Erzählen Sie mal, wie war die Situation im Jahr 1976? Wie war Ihre Lebenssituation und der vorherrschende Standard in der Kinder- und Jugendhilfe?
Wir hatten damals Sozialpädagogik studiert und dann verschiedene Praktika gemacht in den großen Heimen und dort festgestellt, was den Kindern wirklich fehlt, nämlich die Bindung und Beziehung. Und das hat dazu geführt, dass wir dann die Profifamilien, aber erstmal auch unser eigenes Kleinstheim gebildet haben. Und in diesem Kleinstheim haben wir wiederum gemerkt, nachdem wir 20 Jahre lang immer 10 bis unsere, mit unseren eigenen 3 Kindern 13 Kinder hatten, auch da wieder gemerkt, dass es ein zu großes Setting ist und dass es für die Kinder besser ist, wenn man in 2-3 Gruppen beziehungsweise in einer kleinen Familie aufwachsen kann. Und so kamen dann die Profifamilien ins Gespräch.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben 10 junge Menschen aufgenommen und haben mit Ihren 3 eigenen Kindern dort in einer Familie zusammengelebt. Das ist ja schon sehr beeindruckend auch, die Größe dann nochmal, mit wie vielen Menschen man unter einem Dach lebt. Wie sah der Alltag eigentlich bei Ihnen aus, mit so vielen Menschen unter einem Dach? Hatten Sie da zusätzlich noch Unterstützung?
Ja, es gab dann eine Jahrespraktikantin und es gab eine Hauswirtschafterin. Und dann später kam dann die Frau Meiners als Erzieherin dazu. Und das war dann so unser Team zuerst.
Ich muss tatsächlich am Rande einmal erwähnen, Linda, ich habe eine Mitarbeiterin im Team in der Wohngruppe, die damals schon ein Praktikum gemacht hat bei Herr und Frau Backhaus privat und die sich wirklich noch an den Anfängen erinnern kann, an das Kleinstheim mit ihren 3 Kindern, mit den aufgenommenen Kindern, die dann auch verschiedene Stationen nochmal bei Backhaus durchlebt hat, in verschiedenen Bereichen gearbeitet hat und irgendwie der Kinder- und Jugendhilfe auch immer treu geblieben ist und auch der Einrichtung treu geblieben ist. Das finde ich nochmal bemerkenswert zu erwähnen, wie lange dann auch teilweise die Geschichten von den Mitarbeitenden in der Einrichtung sind.
Das Bindungskonzept greift ja nicht nur bei den Kindern, es greift auch bei unseren Mitarbeitern.
Ja, bei einigen schon. Das sind ja wirklich Jahrzehnte, von denen man dann auch spricht.
Wie alt sind Ihre eigenen Kinder damals gewesen?
Damals. Die sind reingewachsen. Ja, erzähl.
Ja, also wir haben erstmal mit den aufgenommenen Kindern begonnen und wir wollten auch gar nicht so groß sein. Wir wollten eigentlich nur 6 Plätze zur Verfügung stellen und das war damals nicht möglich. Wir waren die erste Kleinstheim-Einrichtung in Niedersachsen und da gab es Richtlinien, die vorgaben, dass man mindestens 8 Plätze zur Verfügung stellen muss. Naja, und das haben wir dann auch getan. Wir wollten es so klein wie möglich halten. Und dann sind unsere leiblichen Kinder, nach 2 Jahren kam der Sebastian hineingeboren, also 79 ist er geboren, also 3 Jahre später, also 76 haben wir die Einrichtung gegründet und dann sind unsere Kinder, unsere leiblichen Kinder praktisch hineingewachsen. Und wenn man sie heute fragt, wie es war, ja, sie kennen ja nichts anderes. Sie fanden das ganz toll, war immer was los.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Da muss einiges los gewesen sein. Ja, wahrscheinlich mussten Sie sich auch noch eine neue Immobilie suchen damals, oder? Um das Kleinstheim zu gründen.
Ja, ist richtig. Also wir haben seinerzeit in der Nähe von Haselünne einen Resthof renoviert. Deshalb hieß damals die Einrichtung auch Hasehof, weil das direkt an der Hase lag. Aber das ist nicht realisiert worden aus verschiedenen Gründen. Und dann haben wir in Meppen-Bokloh ein Haus gemietet. Da haben wir angefangen. Und 1980 haben wir dann neu gebaut und den entsprechende Räumlichkeiten dann schaffen können, um dann für 13 Kindern dann die Möglichkeit zu haben, dort zu wohnen. Ja.
Wahnsinn. Haben Sie Kontakt noch heute mit den Kindern?
Ja, also gestern hatte meine Frau Geburtstag, da ist natürlich das Telefon nicht stillgeblieben.
Ja, richtig schön. Profifamilie wurde gerade schon angesprochen. 1986 wurde da der Grundstein gelegt, da sich zeigte, wie Sie auch schon sagten, dass der Rahmen selbst in dem Kleinstheim, also heute wäre das ja etwa die Größe einer normalen Wohngruppe, auch für einige junge Menschen immer noch zu groß gewesen ist. Vielleicht einmal mit Ihren eigenen Worten, was ist das Besondere an einer Profifamilie, sowohl damals als auch heute? Also damals war es ja revolutionär, würde ich sagen.
Also es ist so, dass wir das Motto ja Kind im Mittelpunkt haben und wir suchen für jedes Kind immer das entsprechende Setting. Und es gibt Kinder, die sind einfach besser in einer Profifamilie aufgehoben und es gibt Kinder, denen ist einfach eine Profifamilie zu dicht und zu eng. Mhm. Und dafür suchen wir dann eben, haben wir dann die gruppenpädagogischen Einrichtungen nochmal gegründet. Das ist der Hintergrund. Eigentlich schlägt unser Herz mehr für die Profifamilien, aber manchmal geht's nun mal eben nicht. Und dann haben wir diese gruppenpädagogischen Einrichtungen gegründet.
Wie waren so die Anfänge, die ersten Profifamilien? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe mal gelesen, Sie haben festgestellt, das war in einer Urlaubsphase, glaube ich, als Kinder irgendwie bei einer pädagogischen Fachkraft individuell noch betreut wurden, dass sie da gemerkt haben, dass dieser enge Rahmen viel besser funktioniert oder gut funktioniert für manche Kinder.
Wir haben das lange eigentlich überlegt, das doch in einem kleineren Rahmen zu machen. Mhm. Und wir hatten da große Schwierigkeiten mit den Behörden, das als Heimerziehung geltend machen zu können. Mhm. Man meinte, das seien dann eben Pflegefamilien und wir haben auf die Professionalität immer hingewiesen, wie wichtig das gerade für traumatisierte Kinder ist, in einem kleinen Rahmen geschützt aufwachsen zu können. Und wir haben, ich glaube, 2-3 Jahre Schularbeiten machen müssen, um das Landesjugendamt davon zu überzeugen. Und dann wurde uns mal eine Stelle als Versuchsobjekt praktisch genehmigt und das hat dann nach einem Jahr haben wir dann resümiert und es hat allen wunderbar gefallen. Es war sehr gut. Das war übrigens da bei Frau Meiners die erste Stelle und die Kontakte sind bis heute geblieben, auch zu dem ersten aufgenommenen Kind und daran zeigt sich auch, wie das Bindungskonzept greift und wie gut sie aufgefangen sind über Generationen praktisch in diesem System.
Ja, wie in einer normalen Familie.
Ja, genau, das war auch unsere Intention, eine lebenslange Beziehung zu erhalten. Mhm. Und das ist tatsächlich bei vielen passiert. Es gibt auch Kinder, die haben einen Schlüssel, die kommen und gehen, wann sie wollen. Das ist so ganz normal wie in einer Familie. Das war immer unser Ziel. Hat nicht immer geklappt, aber in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass sie mittlerweile auch schon 30, 40 und auch schon 50 sind und immer noch ihr Zuhause und ihre sogenannten Profieltern haben.
Ja, also die Kollegin bei mir im Team, die in der Wohngruppe arbeitet, die war auch lange Zeit Profimutter. Die hat auch nach wie vor Kontakt zu einem jungen Menschen, den sie damals aufgenommen hat. Es ist für sie auch Familie, für den jungen Mann mittlerweile auch Familie. Mhm. Ich weiß, sie erzählt dann immer ganz stolz, wenn die sich gegenseitig besuchen. Sie ist mittlerweile auch Oma, wird dort auch Oma genannt. Ja. Also es ist wirklich wie Familie. Mhm. Und nach wie vor besteht da ganz enger Kontakt auch.
Mhm. Es ist ja auch so, wir haben früher in den großen Heimen gearbeitet. Und die Bindung konnte da nicht so lange laufen, weil die Fluktuation von den Erziehern, Erzieherinnen war ja immer so stark. Und wenn dann so ein junger Mensch dann 3 Jahre später wieder auf die Gruppe zurückkam, war keiner mehr da, es war keine Heimat mehr. Mhm. Und dann haben wir so für uns festgestellt, wenn es dann Krisen gab und ich habe dann keinen mehr, wo ich hingehen kann und bin dann habe irgendwie Ärger mit dem Chef oder mit Freund oder Freundin, was macht man dann? Und das ist unser Ziel, dass wir sagen, dann haben wir immer, auch wenn keine Jugendämter mehr zahlen, noch die Möglichkeit, das Herz auszuschütten und sich Hilfe zu holen.
Mhm. Ja, das war interessant. Also unsere ersten Erfahrungen in großen Einrichtungen, da tradierte im Grunde genommen die Heimerziehung in den Generationen. Eltern waren im Heim, Großeltern waren im Heim. Und wir haben Heimleiter kennengelernt, die stolz darauf waren und sagten, ja, die Eltern kennen wir auch, die waren auch bei uns. Und wir haben immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das kann es doch nicht sein. Nicht? Man muss doch eigentlich das Heim überflüssig machen. Das ist doch das Wesentliche. Und dadurch ist dann eben auch das Kleinste entstanden. Ja.
Ja, in den folgenden Jahren nach der ersten Gründung der Profifamilien sind einige pädagogischen Zentren dazugekommen, die dann ja nochmal unterstützend für die Profifamilien vor Ort sind, beratend tätig sind, Mitarbeitende, die dort angestellt sind. Ab circa 2000, 2001 war es so, dass dann die ersten Wohngruppen gegründet worden sind. Seither ist es so, dass ungefähr fast jedes Jahr auch nochmal eine neue Wohngruppe entstanden ist, teilweise mit neuen Konzepten, teilweise mit bekannten Konzepten, dann nochmal mit einer Erweiterung. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, wie es nach dem Aufbau des Konzeptes Profifamilie dazu gekommen ist, dass diese Wohngruppen gegründet worden sind.
Ja, es zeigt sich, dass einige Kinder bedingt durch ihre traumatischen Erfahrungen in ihren Ursprungsfamilien Familie nicht unbedingt annehmen können, also eine Profifamilie, weil die Vergangenheit zu belastend war, was so die eigenen Eltern anbelangt. Und für die ist dann häufig Familie zu eng und deshalb sind wir wieder zurückgegangen auf für bestimmte Kinder eben Wohngruppen zur Verfügung zu stellen. Und diese Wohngruppen sind ja auch sehr unterschiedlich gestaltet, sodass man der Individualität der Kinder dann auch gerecht werden kann. Also was ursprünglich hatten wir mal gedacht, ausschließlich Profifamilien, das wäre wunderbar. Aber die Praxis hat gezeigt, es geht nicht immer. Und daher eben auch die Wohngruppen. Und deshalb, die Nachfrage ist leider sehr groß und deshalb ist die Häufung da, dass fast jedes Jahr eine Wohngruppe gegründet wurde.
Ja, und wenn ich mal so rückblickend gucke, ist es Wahnsinn, dass wirklich die Nachfrage auch jährlich steigt. Mhm. Das ist ja nun mal so, dass wir da auch Einblick haben, was Jugendämter so anfragen. Und teilweise ist es so, dass man wirklich im Monat September, Oktober sagen kann, man hat die Anfragezahl vom Vorjahr schon gebrochen, weil es wirklich enorm steigt, jährlich.
Mhm. Über 1000 Anfragen, ja.
Ja, genau. Und ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren ungefähr waren wir bei 350, 360.
Mhm. Also jeden Tag einen haben wir immer gesagt und jetzt
genau,
bei über 1000, ja.
Da kommen wir nicht mehr mit hin.
Traurig, ja.
Und zusätzlich auch das Alter. Also wenn ich das so beobachte, wie oft auch wirklich sehr, sehr junge Kinder angefragt werden, das war in meinen Anfangszeiten auch nicht so extrem. Das waren eher Einzelfälle, würde ich jetzt subjektiv betrachtet sagen, dass es Einzelfälle waren, dass wirklich auch sehr kleine Kinder angefragt worden sind. Und mittlerweile ist das auch regelmäßig, dass Säuglinge angefragt werden wegen der Unterbringung dann. Mhm.
Ja, diese Anfragen komplett mit Profifamilien zu beantworten, wäre ja auch utopisch.
Ja.
Aber wahrscheinlich spielt es auch eine Rolle, dass manche Herkunftsfamilien auch sich schwer damit tun oder die Kinder im Zwiespalt stehen, eine neue Familie zuzulassen, auch also dazwischen den Stühlen stehen, dass da das Konzept Wohngruppe einfacher ist, sich damit zu arrangieren, kann ich mir vorstellen.
Ja,
oder wie
ist
sind
richtig, ist richtig, ja.
Ja. Man hört ja leider auch immer mal wieder in Richtung Backhauskinder und Jugendhilfe, mit dem Leid von Kindern lässt sich scheinbar viel Geld verdienen. Das habe ich nicht nur einmal gehört, traurigerweise. Was macht die Aussage mit Ihnen oder was möchten Sie dem entgegensetzen?
Also einmal ist es ja so, dass es ja viele Berufsgruppen gibt, die genau das Leid eben erleben und damit auch ihren Verdienst haben. Ärzte und alle Krankenschwestern und Rechtsanwälte und da ist eine ganz lange Bandbreite. Und dann haben wir so für uns erlebt, dass egal in welcher Berufssparte man ist, wenn man mit so viel Herzblut rangeht und mit so viel Engagement, wie wir es gemacht haben und jetzt auch unsere Erzieher und Erzieherinnen, ich finde, das ist unbezahlbar letztendlich, wenn man sich hier vorstellt, wenn ein Kind in einer Familie aufwächst, was ich gerade erzählt habe, mit diesen übergreifenden Beziehungen auch, dass es unbezahlbar. Und ich finde, die haben und wir haben das so auch verdient.
Ja, zumal die Anfragen kommen ja über die Jugendämter. Es ist ja nicht so, dass wir uns in die Fußgängerzone stellen und fragen oder Kinder irgendwie bei uns unterbringen wollen. Also das Leid ist ja schon da. Da sehe ich unsere Einrichtung ja doch ganz klar in der Rolle, aus dem Leid das Beste zu machen.
Ja. Ja, und es gibt auch Menschen, es gibt auch viele Kinderheime, die auch dann in Konkurs gegangen sind, weil einfach die Arbeit nicht gut war.
Mhm. Also wir haben im Laufe der Jahre auch Einrichtungen übernommen, die eben pleite waren. Kurz gesagt, nicht? Aber insgesamt denke ich schon, ist es so, dass wir haben uns nie, auch als wir die Idee hatten, ein Kinderheim zu gründen, wir wussten gar nicht, dass man das damit auch Geld verdienen kann. Wir waren froh, dass wir über die Runden kamen. Und man muss da schon sehr gut aufpassen, dass der finanzielle Rahmen auch stimmt. Man darf da das nicht sturen lassen. Und ich bin froh, dass wir eine Verwaltung haben und eine Geschäftsführung haben, die sehr darauf achtet, dass da nichts anbrennt. Und wenn man solch einen Hintergrund hat, sind die Einrichtungen auch gesund. Aber nur dann, wenn man wirklich aufpasst, dass nichts anbrennt. Und wenn man gute pädagogische Arbeit macht, das wird entsprechend dann auch honoriert. Und dementsprechend haben wir auch diese vielen Anfragen, denke ich mal. Ich meine, allgemein sind die Anfragen überall da, aber wir werden bevorzugt dann auch gerne angefragt.
Und ich würde jetzt auch noch mal gerne auf unsere zweite Folge hinweisen, wo Laila unser Gast war, eine Bewohnerin aus ehemalige Bewohnerin aus der Wohngruppe, weil da, Linda, haben wir ja schon mal auch kurz erklärt, was für Prozesse einfach vorher laufen. Mhm. Ich habe damals gesagt, dass wir als Einrichtung da auch das letzte Glied in der Kette sind und dass vorher ja schon andere Instanzen aktiv werden, bevor überhaupt angefragt wird. Und wie du sagst, wir nicht in der Fußgängerzone stehen als Einrichtung und uns da dann diese Plätze anbieten.
Mhm. Ja, ist so.
Wie blicken Sie denn heute auf die Kinder- und Jugendhilfe zurück? In diesem Podcast haben wir ja schon sehr viel gehört, sehr viel besprochen mit den einzelnen Themen, die uns da immer mal wieder begegnen. Fachkräftemangel ist auch ein Thema, was uns derzeit eigentlich fast täglich begegnet in vielen verschiedenen Bereichen. Auf der anderen Seite sind steigende Anfragen, die wir ja gerade auch schon mal angeschnitten hatten. Hätten Sie das jemals erwartet damals, als Sie die Einrichtung gegründet haben?
Nee, auf keinen Fall. Also als wir angefangen waren, damals hatten wir 6, 7 Kinder aufgenommen und das war eigentlich das, was wir wollten. Wir wollten eigentlich gar nicht mehr. Und dann hat im Laufe der Praxis eben gezeigt, dass wir ein anderes Konzept erfahren müssen. Aber anfangs, also aus dem Studium direkt, haben wir gar nicht an solche Dimensionen gedacht. Mhm. Überhaupt nicht. Das war auch nicht unsere Intention.
Unsere Intention war im Grunde genommen, eine Generation wollten wir großziehen und dann, ich war damals Lehrer, ich wäre dann an der Schule geblieben, meine Frau wäre vielleicht auch in die Schule gegangen. Und dann wäre das gut gewesen. Aber wir waren so überzeugt von diesem Bindungskonzept und von den Profifamilien vor allen Dingen, dass wir haben gesagt, also das können wir gar nicht sein lassen. Wir werden das weiter ausbauen. Nicht? Und das war eigentlich so dann der Weg hierhin, wo wir jetzt heute stehen. Ja.
Was macht Ihnen so am meisten Bauchschmerzen, wenn Sie die heutige Zeit betrachten, mit Blick auf die Kinder- und Jugendhilfe?
Ja, das ist eben das leidliche Thema Fachkräftemangel. Ne? Mhm. Und ich bin ja froh, dass wir noch sehr engagierte Erzieher und Erzieherinnen und weitere Mitarbeiter haben. Aber so allgemein ist es schon so, dass diese Life-Work-Balance sich so ein bisschen verändert. Mhm. Ne? Dass die Menschen werden schon, ja zu Recht auch vielleicht, ein bisschen egoistischer. Und dann ist eben so die Kraft dafür, so ganz für ein Kind da zu sein, die wird immer weniger. Und das macht uns schon Bauchschmerzen.
Insbesondere jetzt mit Blick auf Profifamilien.
Ja,
Ja, da gibt es natürlich aber auch ein paar Voraussetzungen zusätzlich noch zum Wohnraum, ja. Wo wir dann, wenn wir in größere Städte schauen, eigentlich da schon die Überlegung beenden können, weil einfach der Wohnraum nicht da ist, schon für einen selber nicht. Mhm. Sie wollten gerade noch was sagen.
Ja, es ist bundesweit sicherlich etwas unterschiedlich, aber wenn ich so an Berlin denke oder an Schleswig-Holstein, da haben wir schon große Schwierigkeiten, einen entsprechenden Wohnraum zu finden.
Das zum einen, und da würde ich auch noch mal gerne die politische Situation einwerfen, weil das war mir ganz lange so nicht bewusst, wie unterschiedlich auch da wieder auf politischer Ebene entlohnt wird beispielsweise oder wie da auch Gesetzeslagen wieder sind, dass es beispielsweise da noch mal aufwendiger ist, Profifamilie zu werden oder in der Wohngruppe eine Wohngruppe zu gründen als in unserem Bundesland und auch mit den Geldern. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Linda. Ich habe mal einen jungen Menschen aufgenommen, der in der Uckermark groß geworden ist, in der Profifamilie und irgendwann nach Meppen gezogen ist, um auch dann in den ambulanten Bereich nochmal zu ziehen. Hatte sich selbst diesen Wohnortwechsel gewünscht und dann ist deutlich geworden, wie unterschiedlich der Taschengeldsatz war. Das ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Also wir suchen uns nicht aus, wie viel Taschengeld zahlen wir aus. Das ist im Alter gestaffelt. Mhm. Und Das war in Niedersachsen mehr als doppelt so viel als in Mecklenburg-Vorpommern. Und da wurde nochmal deutlich, wie unterschiedlich auch Gelder da gewirtschaftet werden von oben aus dann.
Ja, also das ist nicht einheitlich, das hat was zu tun mit der Kulturhoheit der Länder und von daher gibt es auch unterschiedliche Kostensätze. Nicht? Also wir, ich weiß gar nicht, wie viele Entgelte wir im Augenblick verhandeln. Vielleicht wissen Sie das, das sind aber, ich glaube, 40
auch viele.
Oder
viele, einige.
Ja, also Hut ab auch die Verwaltung, dass sie das so hinkriegt, ne, mit den verschiedenen, was Sie auch gerade angesprochen haben. Jeder Satz ist unterschiedlich und das muss alles ausgehandelt werden.
Was auch, Sie sprachen gerade, was wir so politisch auch gerne noch verändert sehen wollen. Darüber haben wir viel diskutiert. Das ist vor allen Dingen die Ausbildung für unsere Fachleute. Nicht? Und da stelle ich fest, ich war selber Lehrer an der Fachschule für Sozialpädagogik, die Ausbildung gerade für den ambulanten Bereich, wo Kinder vollstationär untergebracht werden, kommt im Grunde genommen zu kurz. Nicht? Also es wird überwiegend für Kitas und Kindergärten ausgebildet, aber wir haben natürlich einen ganz anderen Anspruch an die Erzieher und Sozialpädagogen, die zu Hause oder in der Gruppe tätig sind und Tag und Nacht für die Kinder da sein müssen. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir die Akademie auch gegründet haben, wo wir dann auch noch mal nachrüsten können. Also in der Regel ist es tatsächlich so, dass wenn ein Erzieher, natürlich ist, hat das auch was mit dem Alter zu tun, von der Fachschule kommt, hat er nicht das Rüstzeug, was er wirklich braucht, um voll und ganz eingesetzt werden zu können. Und deshalb müssen wir da nachrüsten.
Mhm. Bettina, zum Thema Ausbildung haben wir hier ja auch schon öfter mal gesprochen. Also das entspricht auch voll und ganz dem, was wir hier bisher schon so festgestellt haben. Du bist ja auch für unsere Akademie zuständig.
Da genau.
Auch einiges geplant in diesem Jahr. Vielleicht kannst du da schon ein bisschen was durchblitzen lassen.
Fürs kommende Halbjahr.
Ja.
Ja, genau. Aber ja, wir haben da ja ein Schulungsprogramm entwickelt für alle neuen Berufsanfänger, Berufsanfängerinnen bei uns in der Einrichtung, weil wir auch feststellen, dass es während dieser Ausbildung und auch während des Studiums oft zu kurz kommt. Es ist wirklich so ein breites Repertoire an Themen, die im Studium beispielsweise, das war bei mir auch, die wurden angeschnitten, aber ich habe mich nirgendwo vertieft. Das kam erst nach dem Studium, als ich mich entschieden hatte, in welchem Bereich möchte ich arbeiten.
Ja.
Und in der Ausbildung sehen wir das ähnlich, dass gewisse Bereiche intensiver behandelt werden und Kinder- und Jugendhilfe recht wenig. Und so sind in der Akademie dann auch viele verschiedene Schulungen entstanden, nochmal für neue Mitarbeitende, um dann diese Themen nochmal aufzugreifen. Und tatsächlich werden diese Schulungen auch von Mitarbeitenden gegeben, die bei uns in der Einrichtung tätig sind, die da nochmal zusätzliche Ausbildung haben im Bereich Traumapädagogik beispielsweise. Biografie ist ein Thema. Ist ja ganz, ganz wichtig in unserer Arbeit, ne? Die Biografie der jungen Menschen, aber auch unsere eigene Biografie spielt eine Rolle in unserer Arbeit. Genau, und da haben wir so feste Schulungsmodule und zusätzlich dann noch freiwilliges Angebot, ganz breit. Also das zweite Halbjahr wird spannend. Vielleicht ist ja für dich auch nochmal was dabei, Linda. Aber ich kann schon mal ankündigen, es wird zum Beispiel auch um Systemsprenger, Systemsprengerin gehen.
Super.
Weil wir auch immer wieder junge Menschen in den Profifamilien und in den Wohngruppen erleben, die wirklich dann, wo auch einfach so ein Team an seine Grenzen kommt.
Natürlich, ja.
Und was macht man, wenn diese jungen Menschen ausziehen, in die nächste Wohngruppe beispielsweise, ein Jahr, neuer Wechsel. Und wir haben immer wieder junge Menschen, wenn wir die aufnehmen, die 13 Jahre sind und irgendwie schon 13 Lebensorte hatten. Und man weiß, okay, dieser junge Mensch wird nie irgendwie sesshaft werden können, weil viele Menschen einfach aufgeben, muss man dann auch sagen.
Ja. Wenn wir vom Fachkräftemangel sprechen, drängt sich mir die Frage auf, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob es sinnvoll wäre, das Konzept Profifamilie weiter zu öffnen? Also ich wurde auch schon mal gefragt, kann ich das nicht auch machen, aber leider habe ich keine pädagogische Ausbildung. Gab es da in diese Richtung mal Überlegungen, beziehungsweise was spricht dagegen oder dafür?
Also das Qualitätsmerkmal, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, die gute Ausbildung, die ist unglaublich wichtig, um das ganze Setting zu verstehen. Also einmal das, was Kinder erlebt haben, das muss man einordnen können. Und man muss natürlich auch, und da legen wir auch viel Wert darauf, dass man die Ursprungseltern mit ins Boot nimmt, dass die verstehen können, dass die Kinder jetzt nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung leben, sondern eben bei anderen Menschen aufwachsen und dass sie auch da auch grünes Licht für geben. Denn wenn Kinder immer in diesem Zwiespalt sind, dass sie eigentlich gar nicht da wohnen dürfen, wo sie gerade wohnen, dann ist die Entwicklung ganz, ganz schwierig. Von daher ist es wichtig, dass die Kinder auch ihre Wurzeln kennen. Das finde ich ganz wichtig, dass man das, und dafür braucht man schon eine Ausbildung, um das wirklich in der Tiefe zu verstehen. Und immer wieder auch, wenn ein Kind sich so verhält, dass man das gar nicht einschätzen kann, warum verhält sich das Kind gerade so? Ich habe es doch ganz gut gerade mit dem Kind gemacht. Ich habe doch gerade ein schönes Fest gemacht und ich habe alles jetzt wunderbar dahergestellt. Und das Kind sprengt jetzt gerade diesen ganzen Rahmen. Das kann passieren aufgrund dieser Tickerei, die da eben passieren kann. Und von daher ist es schon wichtig, dass die Ausbildung gut bleibt. Was das andere Setting angeht, da denke ich manchmal auch, ob das so unbedingt sein muss, wenn ich dran denke, wie das häusliche Milieu aussehen muss, wie viel Quadratmeter ein Zimmer sein muss und solche Geschichten. Da denke ich manchmal, naja, ist das so das unbedingt Wichtige, das, da würde ich von abgehen. Aber da gibt es Gesetze und da müssen wir uns dran halten.
Ich wollte gerade sagen, das haben wir uns ja nicht selber ausgedacht. Nee,
ja, genau. Mhm.
Ja, es gibt Gesetze, sagst du, natürlich. Nicht? Wir haben da nach 34 ist die Heimerziehung angesagt und 33 ist das Pflegekinderwesen. Und wir haben seinerzeit tatsächlich schon, das hatten wir damals mit dem Landkreis Emsland so vereinbart, nach 33 auch Kinder aufgenommen. Also Pflegekinder, die ein besonderes Setting brauchten und dann von uns dann mitbetreut wurden, diese Pflegeeltern. Und das hat sich dann auch ganz gut gemacht. Ist natürlich ein erhöhter Aufwand, auch ein finanzieller höherer Aufwand für diese Familien, die keine pädagogische Ausbildung mitbringen, weil sie entsprechend nachqualifiziert werden müssen und betreut werden müssen. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, ich spreche das jetzt mal so im Unrein, dass wir bedingt durch unsere Möglichkeiten auch in der Akademie Nicht-Pädagogen nachqualifizieren können, sodass sie in der Lage wären, bestimmte Kinder dann auch zu sich in die Familie aufzunehmen und die Garantie auch da ist, dass sie während des ganzen Settings dann auch betreut werden durch entsprechende Erziehungsleitungen. Mhm.
Frau Feldhaus, das wäre für Sie eine Aufgabe.
Ich schreibe es auf meine To-Do-Liste für die Akademie.
Jetzt hast du eine Aufgabe bekommen.
Wo ich aber wohl nochmal drauf eingehen möchte, Linda, ist so, was andere Voraussetzungen angeht, um zum Beispiel Profifamilie zu werden, wo wir dran arbeiten können, ist zum Beispiel so der familiäre Rahmen. Also für uns als Einrichtung ist in dem Moment absolut nicht relevant, wie die häuslichen Umstände sind. Ist man alleinerziehend? Lebt man als Paar zusammen, als gleichgeschlechtliches Paar? Da gibt es zum Beispiel keine Vorgaben, weil da gibt es auch keine Gesetze, an die wir uns halten müssen und können da recht frei agieren. Und in den Wohngruppen beispielsweise, wenn ich jetzt in dem Bereich gucke, ist es auch so, dass in den letzten Jahren schon mehr QuereinsteigerInnen auch eingestellt worden sind. Aber auch da gibt es Gesetze, an die wir uns halten müssen. Frau Krieger sagt immer so schön, wir haben auch einen TÜV, das ist das Landesjugendamt, was dann darauf achtet, wie wir arbeiten, wie wir gewisse Dinge umsetzen. Und da ist es mittlerweile so, dass in bestimmten Wohngruppen, zum Beispiel für minderjährige Geflüchtete, auch QuereinsteigerInnen arbeiten dürfen. Und in anderen Wohngruppen zum Teil auch, aber als Begleitdienst. Sprich, es sind immer Fachkräfte vor Ort, die den Hauptdienst machen und nicht gelernte Fachkräfte können dann zusätzlich Dienst unterstützend mitgestalten.
Vielleicht zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Was sind Ihre Wünsche für die Backhaus-Kinder und Jugendhilfe? Also Ihre Kinder sind ja heute HauptgesellschafterInnen im Unternehmen. Sie sind auch noch als Gesellschafter und Träger natürlich präsent. Die Geschäftsführung, haben wir jetzt schon gesagt, wurde, glaube ich, vor 13, 14 Jahren an Yvonne Krieger übergeben. Welchen Anspruch an die Arbeit haben Sie damals Frau Krieger übergeben und was sind so Ihre Wünsche, wie wir in Ihrem Sinne sozusagen das Unternehmen weiterführen, welche Kultur wir leben, wie wir nach außen auftreten?
Also erstmal sind wir ganz glücklich darüber. Wir können also gut schlafen, weil das, was wir damals so installiert haben, vor allem dieses Motto Kind im Mittelpunkt, das wird weiter so gelebt und das macht uns ganz glücklich. Da muss ich sagen, Frau Krieger und unsere Kinder und die Mitarbeiter insgesamt haben das wirklich auf dem Schirm, Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass das so bleibt.
Ja, dem ist eigentlich nicht zuzufügen. Das sehe ich genauso. Wir sind sehr froh, dass wir Mitarbeiter gefunden haben, die unser Konzept verstanden haben und es weiter durchführen und weiter ausbauen auch. Es kommen neue Ideen hinzu und wir sehen das ja in unserem neuen Verwaltungsgebäude, was jetzt entsteht. Das ist so eine Art Denkfabrik und da wird viel Kreatives dann sicherlich auch zum Zuge kommen. Und auf der Grundlage dessen, was meine Frau auch gerade sagte, Kind im Mittelpunkt. Wir bauen um jedes Kind herum das, was es braucht.
Ja, wenn unsere Mitarbeitenden das hören, werden die sich sicherlich sehr freuen, einmal von oben sozusagen den Haken dran bekommen zu haben, dass alles so klappt oder läuft, wie sie sich das vorstellen. Freut mich auf jeden Fall auch und ganz besonders, dass Sie heute hier gewesen sind. Das finde ich wirklich was Besonderes, dass wir uns in diesem Rahmen hier kennengelernt haben, dass sowohl alle Mitarbeitenden als auch die, die den Podcast hören und vielleicht nichts mit der Einrichtung zu tun haben, ihre Stimmen noch einmal hören konnten, ihre Sicht auf die Dinge. Ich finde, das ist ein toller Abschluss für diese Staffel von unserem Podcast. Vielleicht gibt es ja auch noch eine zweite Staffel. Also falls Wünsche oder Ideen für Themen da sind, schickt uns gerne eine Nachricht. Bettina, vielen Dank, dass wir gemeinsam hier diesen Podcast gemacht haben.
Ich habe zu danken, dass du mich damals gefragt hast, ob ich mitmachen möchte.
Ja, sehr gerne. Was soll ich denn hier als Nicht-Pädagogin? Da wäre ich aufgeschmissen gewesen, glaube ich, an manchen Stellen. Ja, vielen lieben Dank allen, die das hören und auch allen, die gerade hier sind. Noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und vielleicht hören wir uns in Staffel 2 wieder. Tschüss.
Okay, vielen Dank.
Und tschüss. Tschüss.